Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext stellt uns ein Lobgebet oder ein Loblied vor Augen, das von einem alten Mann gesprochen wird. Und ich möchte zunächst einmal so die Rahmenerzählung uns sagen, das, was so um dieses Lied rankte, warum es gesungen worden ist. Ein alter Priester namens Zacharias war ausgelost worden. Damals wurde man zum Priesterdienst gelost. Man hatte so eine gewisse Zeitspanne zu tun und dann hat man so seinen Priesterdienst verrichtet. Und Zacharias, dieser alte Priester, war abends in den Tempel gegangen, um, wie es damals üblich war, ein Räucheropfer zu bringen. Da stand so ein Räucheraltar, da wurden dann verschiedene Sachen in Rauch aufgehen lassen und das duftete dann wunderbar. Und so war er in den Tempel gegangen, um das abendliche Opfer zu bringen. Dieses Räucheropfer, dieser Wohlgeruch ist übrigens ein Zeichen, das wird so symbolisch gesehen für unser Gebet. Unser Gebet soll wie ein Wohlgeruch vor Gott aufsteigen, gerade auch das Lobgebet. Und so steht dieser Zacharias jetzt vor diesem Räucheraltar, verrichtet so sein priesterliches Geschäft und dann erscheint ihm der Engel Gabriel, uns ja aus der Weihnachtsgeschichte nicht ganz unbekannt, und sagt ihm, du wirst einen Sohn haben. Das ist eigentlich jetzt nichts so Besonderes für Ehemänner, dass ihnen gesagt wird, du wirst einen Sohn haben, das wäre an sich nichts Besonderes, wenn Zacharias nicht schon fortgeschrittenen Alters wäre und seine Frau auch schon im Ruhestand, so ungefähr Ruhestandsalter, sodass es biologisch gesehen überhaupt gar nicht mehr denkbar war. Und Zacharias auch als Mensch, der lebenserfahren ist, der ja auch einfach so mit beiden Füßen auf dem Boden steht, sagt, das ist doch gar nicht möglich. Das kann nicht sein, dass ich jetzt noch, ich bin noch eigentlich in dem Alter, wo man Großvater oder vielleicht sogar schon Urgroßvater wird, das ist nicht möglich. Und weil er das einfach nicht glauben kann, was ihm gesagt ist, wird ihm gesagt, du wirst jetzt nicht mehr reden können, bis das Kind vor dir steht, beziehungsweise bis du das Kind zu Gesicht bekommst. Und vom Moment an ist Zacharias stumm gewesen. Wir können uns ausrechnen, 9 Monate ungefähr, konnte er jetzt keinen Ton mehr sagen und dann wird das Kind geboren. Und dieses Kind, von diesem Kind wird gesagt, das Kind, und das lesen wir auch in unserem Lobpreisgedicht, das wird derjenige sein, der vor dem Herrn vorhergeht, der den Weg des Herrn bereitet, bahnt einen Weg unseren Gott. Was wir gerade gesungen haben, das ist im Prinzip die Predigt dieses Kindes oder des, als es nachher Mann geworden ist, dieses Menschen gewesen, der dort kam, bahnt einen Weg unseren Gott. Vorhergesagt, und das können wir im Markus-Evangelium lesen, vorhergesagt ist die Geburt dieses Kindes im Propheten Jesaja im 40. Kapitel, dort steht, es ruft eine Stimme in der Wüste, bahnt einen Weg unseren Gott. Deswegen auch das Lied, was wir gerade gesungen haben, dieses moderne Lied, auch ein Adventslied. Gerade das Adventslied, was den Ruf des Täufers, Johannes der Täufer ist nämlich dieser Johannes, was diesen Ruf dann nochmal zur Sprache bringt. Bahnt einen Weg unseren Gott. Und dann tatsächlich, die Verheißung erfüllt sich. Zacharias und Elisabeth, wie seine Frau heißt, die bekommen ein Kind. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters, damit stehen sie aber in einer biblischen Tradition, die von bei Abraham und Sarah schon beginnt und immer wieder in der Bibel auch so bezeugt ist. Und dann das Erste, und deswegen ist dieser Text so wichtig, das Erste, was Zacharias sagt angesichts des Kindes, ist nicht, dass er jetzt den Namen des Kindes soll er bestimmen, da muss er noch mit einem Stift auf eine Tafel schreiben. Er wusste, dass dieses Kind Johannes heißen soll. Johannes heißt, Gott ist gnädig. Und dann das Erste, was er sagt, ist nicht, dass er mit seiner Frau redet und sagt, Mensch, wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen, müssen uns mal unterhalten oder etwas anderes sagt, sondern das Erste, was er nach der biblischen Überlieferung sagt, ist dieser Lobpreis, den wir gerade gelesen haben. Und wenn wir uns diesen Lobpreis jetzt ein wenig nochmal anschauen wollen, dann wollen wir zuerst einmal nachdenken, was heißt eigentlich Lobpreis? Was ist es eigentlich, Gott zu loben? Vollzieht sich Lobpreis dann, wenn wir Halleluja rufen? Nein. Das war nur eine rhetorische Frage. Halleluja zu rufen heißt, andere aufzufordern, Gott zu preisen. Halleluja ist dieser Ruf, Halleluja ist eigentlich nur eine Aufforderung. Und zwar preist Gott. Und wenn wir Halleluja singen, dann würden eigentlich welche gebraucht werden, die das hören und die dann sagen, gut, dann möchte ich das mal machen, was da, wozu da aufgerufen wird mit dem Wort Halleluja. Deswegen können wir auch das Wort Halleluja am Ende der Psalmen so verstehen wie ein Doppelpunkt. Die Psalmen haben gelobt und geklagt. Wenn wir das durchgelesen haben, sind wir bei 150 angekommen und dann steht dieser Doppelpunkt da und dann heißt es letztlich indirekt, jetzt fangt ihr an, jetzt seid ihr an der Reihe. Kommt mit Gott, mit dem die Alten im Gespräch gewesen sind, kommt mit ihm ins Gespräch. Jetzt seid ihr dran zu loben oder wie die Psalmen uns auch vormachen und das kann manchmal auch wichtig sein, zu klagen. Loben kann derjenige, der etwas mit Gott erlebt hat, der den lebendigen Gott erfahren hat. Wer diesen Gott nicht erfahren hat, kann ihn auch nicht loben. In dem Sinne. Denn loben heißt ja, das zu sagen, was er in meinem Leben getan hat, was ich mit ihm erlebt habe, von der Güte und Gnade zu berichten, die er an mir getan hat. Bei Zacharias sehen wir allerdings, dass Zacharias einen weiteren Blick hat, als dass er jetzt nur sagt, ich preise Gott, denn er hat mir einen Sohn geschenkt, mit dem er weder gerechnet hat, noch um den er gebeten hatte. Das, was Zacharias macht, ist, er stellt das Gebet und den Lobpreis in einen größeren Rahmen. Zacharias sieht hier, was sich hier ereignet. Was ich geschenkt bekomme, das ist nicht für mich alleine, sondern das ist etwas, was vielen Menschen gilt. Hier ereignet sich etwas, was zum Wohle vieler Menschen, zum Segen vieler Menschen ist. Und deswegen ist sein Gebet nicht hauptsächlich mit dem gefüllt, mit seinem Sohn und was sein Sohn alles sein wird, sondern mit dem, was sein Sohn ankündigt, nämlich mit dem zukünftigen Retter, mit dem, der kommen wird, um im Namen Gottes die Menschen von ihren Sünden zu befreien, um ihnen Freiheit zu geben, und da kommen wir dann gleich noch dazu, Freiheit von all dem, was sie gefangen hält. Und Zacharias geht noch weiter in seinem Gebet, er kündigt das nicht nur an, sondern er greift zurück aufs Alte Testament. Er greift zurück bis zu Abraham und ruft in Erinnerung, das, was hier geschieht, dort, jetzt, wo er diesen Lobgesang singt, das hat eine weite Bedeutung. Das reicht weit in die Vergangenheit zurück und das reicht weit in die Zukunft. Und so begreift Zacharias sich als ein Mensch, dessen Leben nicht einfach nur eingeengt ist auf jetzt und hier, sondern als ein Mensch, dessen Leben in einer ganz großen Linie steht, in einer ganz weiten Linie. Und da ist vielleicht die erste Frage an uns auch. Auch wir, wenn wir manchmal morgens am Donnerstag hier für die Gemeinde beten, dann danken wir da auch dafür, dass Gott bereits seit 160 Jahren hier an diesem Ort tätig ist. Dass er seit 160 Jahren bereits Menschen begleitet hat, ihre Gebete gehört hat, mit ihnen unterwegs gewesen ist, Menschen hier in diesem Haus und an anderen Stellen das Licht der Hoffnung gegeben hat. Auch wir selber sind nicht einfach dazu berufen, unseren schmalen Horizont zu sehen und die wenigen Jahre, die wir auf der Erde verbringen, sondern auch wir sollen uns begreifen als ein Glied in einer ganz langen Reihe, in einer Reihe, die bis zu Abraham zurückreicht, aber auch in die Zukunft reicht. Ich möchte den Lobpreis, den Zacharias anstimmt, unter drei Gesichtspunkten uns ein wenig erläutern und nahebringen. Einmal, warum wird Gott Mensch? Dazu gibt Zacharias zwei Antworten. Einmal seine Antwort, Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort. Deswegen heißt es auch im Psalm 33, Vers 4, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Darauf kann man sich verlassen. Abraham hatte eine Verheißung bekommen, dass er Nachkommen haben soll, dass sein Name zum Segen für alle Völker der Erde werden sollte. Die Propheten, auf die Zacharias verweist, greifen diese Verheißung immer wieder auf und konkretisieren sie bis zu dem Propheten Micha, der dann im 5 Vers 1 sagt, du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Judas, aus dir wird der kommen, der über mein Volk Israel Herr sei. Gott ist treu und das ist der eine Grund, warum die Geschichte weitergeht, warum Zacharias nicht einfach im Tempel stehen bleibt und es einfach so weiterläuft wie bisher, weil Gott treu ist und weil er zu seiner Zeit die Initiative ergreift. Wir sehen ja, die Initiative kommt nicht vom Priester, der sagt, er betet jeden Tag, dass endlich was sich verändert, sondern die Initiative kommt von Gott, der diesen Priester bei seinem täglichen Geschäft anspricht und ihm eine Zusage macht. Die Zusage der Geburt seines Sohnes. Einmal Gott ist treu. Die Treue Gottes, wenn wir einen großen Fingerzeig Gottes in unserer Welt sehen, und da hatten wir ja Doron Schneider vor einiger Zeit hier, dann sehen wir, Gott hat Verheißungen für sein Volk Israel gegeben. Und jahrhundertelang war das Volk Israel aus seinem Land verschwunden und kein Mensch hat mehr gedacht, dass die Geschichte weitergeht. In der Auslegung, der kirchlichen Auslegung ist damals gesagt worden, die Kirche ist das neue Jerusalem und alles das, was über Israel, über die Zukunft Israels ausgesagt wird, das wird doch von der Kirche zu verstehen sein, aber dass sich das buchstäblich in dem Land der Verheißungen zutragen wird, war für Jahrhunderte überhaupt nicht denkbar. Und selbst unter den Juden, die ja diese Verheißung in besonderer Weise bekommen haben, ich habe einige Semester Jiddisch belegt bei einem Herrn Rosenkranz, und der Herr Rosenkranz in Tübingen, der erzählte dann, wenn wir über die Verheißungen sprachen, für viele Juden war damals Stuttgart das heilige Jerusalem oder Mannheim, überall wo eine große Synagoge stand, da war für sie Jerusalem. Und sie haben nicht damit gerechnet, es waren nur eine Handvoll Leute, die damit gerechnet haben, dass es noch eine Geschichte in dem Land gibt, das Gott Abraham versprochen hat. Und so ging es fast 2000 Jahre und dann plötzlich hat Gott wieder Initiative ergriffen und heute ist das Volk Israel wieder in dem Land. Heute spricht es wieder die Sprache, schreibt die Schrift, die über Jahrhunderte nur noch Gelehrten vorbehalten war. Gott schafft Neuanfang. Und das, so hat er auch bei diesem Priester Initiative ergriffen. Und dieser Priester erkennt, Gott ist treu und das ist die Ursache dafür. Er erfüllt sein Wort, auch wenn wir Menschen manchmal den Eindruck haben, es geschieht nichts mehr. Es geht ja wie in dem einen Gedicht, ist denn, rufen Sie vermessen, nichts im Werke, nichts getan und das Große reift indessen still heran. Jetzt erscheint es, niemand sieht es, niemand hört es im Geschrei, mit bescheidener Trauer zieht es still vorbei. Das Große reift heran, Dort im Tempel tut es sich kund, wo kein anderer Mensch als Zacharias gegenwärtig ist. Aber es kommt. Und Zacharias hat das erkannt. Es kommt. Das ist das eine. Das andere, worauf er das zurückführt, dass Gott zu handeln beginnt, ist Gottes Barmherzigkeit. Gottes Mitleid mit uns, dass er es nicht ertragen kann, wie Menschen miteinander umgehen. Dass er es nicht ertragen will, was Menschen einander antun. Dass er nicht ertragen will, das Leid und das Elend. Und dass er sich deswegen auf den Weg machen will, an diesem Elend teilzuhaben, dieses Elend zu beseitigen. Und von daher einerseits die Treue, dass er Wort hält und dass er sein Wort erfüllt. Und es, die Bibel, wenn wir uns die Mühe machen, mal im Alten Testament nachzulesen, aber auch im Neuen Testament, dann steckt sie noch voller Verheißungen, die unerfüllt sind und die Gott auch noch umsetzen wird. Und dass er barmherzig ist, dass er es gut mit uns meint, dass jeder Mensch in seinem Blick ist und er jedem Menschen begegnen möchte. Er möchte nicht, dass wir, wie, und das kommt dann nachher gleich noch, aber es ist schon vorweg gewesen, er möchte nicht, dass wir Menschen im Dunkel verhaftet bleiben. Wir haben in Westafrika gehört, die Menschen von abends um 6 bis morgens um 6 oft gar nichts mehr möglich an dem, was wir für selbstverständlich haben. Ich kann um 4 Uhr nachts aufstehen und lesen und alles, was ich machen möchte. Ich kann abends die Zeit bis spät in die Nacht nutzen. Das ist für viele Menschen dort gar nicht möglich. Gott möchte nicht, dass wir in unserem Dunkel stecken bleiben. Das gilt für den Einzelnen, das gilt aber auch für uns als Gemeinde, das gilt auch darüber hinaus. Gott wird handeln. Das ist das, was uns dieser Text dann sagt, und das ist unsere Hoffnung. Wir warten nicht auf die Geburt des Christkindes. Jesus ist einmal geboren worden und wir feiern seinen Geburtstag zu Weihnachten. Aber wir können darauf warten, dass er Initiative ergreift, dass seine Geschichte weitergeht. Und darauf dürfen wir uns verlassen, weil er treu ist und weil er barmherzig ist. Dann das Zweite. Wie handelt Gott? Gott handelt, indem er auf die Stufe des Menschen kommt. Das sehen wir, das war in unserem Text jetzt nicht so gezeigt, aber das sehen wir in der Umgeschichte, dass Gott eine Gestalt benutzt, die die Sprache spricht, die auch Zacharias spricht. Dass er einen Engel benutzt und dass dieser Engel Gott, ja, Gottes Wort weitergibt. Dass dieser Engel Zacharias verständlich macht, was sich ereignen wird. Gott spricht unsere Sprache. Er lässt sich auf uns ein. Er ergreift unsere Sprache. Das ist das eine. Wir haben ja gerade im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum gemacht, wie wichtig das deswegen auch ist, dass Gottes Wort in die Sprachen übersetzt wird. Dass jeder Mensch auch verstehen kann, was Gott von ihm möchte. Und das andere, es wird angekündigt, dass ein Kind geboren wird. Ein Retter kommen wird, und zwar nicht dieses Kind Johannes der Täufer, das ist ja das eine Kind gewesen, aber er wird nur der Vorläufer sein von dem anderen. Und von dem anderen wird gesagt, er wird uns retten von unseren Feinden. Als ich über diese Aussage nachdachte, und wir haben auch am Freitagmorgen in unserem Bibel- und Gebetsfrühstück darüber gesprochen, da haben wir eigentlich gedacht, also ich musste sagen, so richtige Feinde habe ich gar nicht. Vielleicht gibt es Feinde irgendwo, von denen ich dann nichts weiß. Aber so richtige Feinde weiß ich jetzt gar nicht. Also wenn ich jetzt sagen würde, vor welchen Feinden möchtest du errettet werden, würde ich sagen, oh, fällt mir jetzt im Moment gerade keiner ein. Vielleicht irgendwelche Kim Jong-un, aber der ist nicht mein persönlicher Feind, der weiß gar nicht, dass es mich gibt. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass es Feinde gibt, aber diese Aussage, damit wir von aller Angst befreit werden, damit wir frei durchatmen können, ich sage das mal in eigenen Worten, damit wir eine freie Bahn haben, Gott zu dienen, das hat mich dann auf den Gedanken gebracht, dass man diese Feinde auch anders sehen kann. Man kann in den Feinden auch durchaus Nöte sehen, Krankheiten sehen, Dinge sehen, die mich blockieren. Da, wo ich nicht weiterkomme, alles das, was mir Angst machen kann, auch das kann ich in diesen Feinden sehen. Davon möchte er mich erlösen. Wie blockiert sind wir manchmal von unserer Angst. Und ich merke das ja selber. Ich bin jetzt auch in einem Alter angekommen, in dem ich merke, Altersgenossen, ich will keine Namen an dieser Stelle sagen, aber Altersgenossen werden krank. Und wer bin ich, dass ich dann sagen könnte, ich aber bleibe und werde von Krankheit nicht angetastet. Natürlich, wie so manche im Sprichwort oder so im Slang der alten Leute sagen, die Einschläge kommen näher. Das kann einem manchmal vielleicht auch Angst machen. Da wird jemand von Krebs getroffen, da ist jemand vom Herzinfarkt plötzlich niedergestreckt worden. Und dann fragt man sich manchmal vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr seid sicherlich alle so, dass ihr denkt, uns wird das nicht widerfahren. Aber da denkt man manchmal, was kommt auf mich zu? Ist das nicht auch möglich, von einem Tag auf den anderen plötzlich gar keine Möglichkeiten so mehr zu haben, plötzlich erstmal mit der Frage konfrontiert zu werden, was ist dann? Und das sind schon reale Dinge, auch nicht irgendwelche Anstellerei. Das sind Dinge, die einem Sorgen machen können, die einen sogar blockieren können. Man liest immer wieder, die Wartezimmer der Ärzte sind zum großen Teil auch gefüllt mit Menschen, die nicht krank sind, sondern die sich Sorgen machen, krank zu sein. Und die in ihren Körper hineinhören und jedes Pieksen oder so als ein Warnsignal empfinden, das sie zum Arzt treibt, um abklären zu lassen, ob sie jetzt von einer schlimmen Krankheit befallen sind. Andere gehen da gar nicht hin, auch nicht so gut. Aber jedenfalls wichtig ist, dass wir uns darüber Rechenschaft ablegen, was macht uns Angst und was blockiert uns vielleicht. Es gibt aber auch andere Dinge, die uns blockieren können. Blockieren kann uns beispielsweise auch, und davon möchte er uns auch erlösen, dass wir nicht vergeben und vergessen können, dass wir nachtragend sind, dass Dinge uns blockieren anderen gegenüber, dass wir ihnen nicht mehr begegnen können, frei. Oder es kann auch sein, dass wir selber es anderen schwer machen. Dass auch selber ja unsere Art und Weise, mit anderen umzugehen, Blockaden schafft. Was wir sagen, wenn wir die Feinde erstmal, vielleicht gibt es auch jemanden, der richtige Feinde hat, das soll ihm unbenommen bleiben, auch davon sollst du frei werden. Das wäre beispielsweise Mobbing und solche Sachen, wenn wir Menschen haben, die es nicht gut mit uns meinen. Auch da möchte er uns frei machen. Aber auch diese anderen Dinge, er möchte uns frei machen, dazu, dass wir ihm dienen können. Und da sind wir schon bei der letzten Frage, wozu ist er gekommen oder wozu kommt er, um uns zu befreien? Er ist ein Retter. Allerdings, um nochmal auf die letzten beiden Verse einzugehen, sein Licht oder er ist das Licht, Johannes sagt Jesus im Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Beim Licht ist es allerdings wichtig, dass wir uns öffnen. Licht kann man ganz schnell fernhalten. Man braucht nur die Fensterläden zu schließen. In Tübingen hatte ich so richtig stabile Rollos, wenn ich Nachtwache hatte und im Sommer mittags um 1 oder so aufgewacht bin, da dachte ich, das ist Nacht. Man kann Licht durch einen ganz einfachen Mechanismus ausschließen. Und das Wichtige ist, wenn wir am Licht der Hoffnung teilhaben wollen, wenn wir das, was er gebracht hat, für uns persönlich in Anspruch nehmen wollen, ist es wichtig, dass wir uns unser Leben öffnen für ihn, dass wir ihn hineinstrahlen lassen, dass wir uns auch mit dem, was er uns vielleicht aufzeigen kann, und wenn wir gerade von den Blockaden geredet haben, gerade von dem, was ihn hindern kann, in unserem Leben zu wirken oder was uns hindern kann, für ihn zu wirken, dann ist erstmal zu fragen, habe ich mich ihm überhaupt geöffnet? Habe ich mal mich in seinem Licht betrachtet? Vielleicht ist dann doch das ein oder andere, wo ich sagen muss, da muss ich eine Kurskorrektur vornehmen. Vielleicht ist das ein oder andere, wo ich sagen muss, da ist Veränderung in meinem Leben notwendig. Vielleicht erkenne ich in diesem Licht auch, da habe ich nicht richtig gehandelt. Und da muss ich vielleicht etwas noch korrigieren oder etwas eingestehen. Das Licht, das er gesandt hat, drängt sich uns nicht auf. Es ist ein Angebot. Aber da, wo Licht leuchtet, da entsteht auch etwas Neues. Man kann sich nicht ihm verschließen und sagen, ich will gar nicht wissen, was alles da vielleicht aufgedeckt wird und gleichzeitig erwarten, dass in neues Leben sprost und sprießt. Ich habe mal in der Schwäbischen Alb kleine Lektion bekommen, wie wichtig Licht fürs Leben ist. Wenn man da in eine Höhle, die Nebelhöhle, herabsteigt, dann sind da so kleine Lämpchen, so Funzeln eigentlich an der Wand, aber um jede kleine Lampe ist so eine Schicht Moos. Sonst nicht. Da, wo Licht ist, ist auch Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns diesem Licht, jeder Einzelne diesem Licht öffnet, dass wir das Licht an uns ranlassen, selbst dann, wenn manchmal die Erkenntnis, die uns über uns selber vermittelt wird, auch schmerzhaft sein kann. Wenn wir sehen, dass wir uns Illusionen gemacht haben über uns selbst. Aber nur dann, wenn wir uns von diesem Licht oder in diesem Licht korrigieren, zurechtbringen, heilen lassen, nur dann wird es auch neu werden in unserem Leben. Da können wir nicht das Alte behalten und das Neue nehmen. Und von daher, wie langsam jetzt an unserem Adventsgesteck Sonntag für Sonntag das Licht immer heller wird, bis zum Schluss hier der Tannenbaum strahlt, so soll uns das ein Gleichnis sein, dass das Licht, das er, der Herr Jesus, in diese Welt gebracht hat, in uns zunehmen soll und dass wir immer mehr Mut bekommen sollen, uns diesem Licht zu öffnen. Auch wenn das, wie gesagt, manchmal schmerzhafte Erkenntnis bringen kann. Und dann, wenn wir uns haben helfen lassen, dann wird gesagt, damit wir leben können, und das ist letztlich das Ziel dessen, was er uns bringen möchte, damit wir leben können, wie er es wünscht, damit wir in der Lage sind, für andere Menschen ein Segen zu sein, damit wir in der Lage sind, so zu leben, dass unser Leben ihm Ehre macht. Das ist das, und das wird dann mit diesen Worten heilig, dass er heilig heißt, Gott hat uns heilig gemacht, das heißt, wir gehören zu ihm, wenn wir zu Christus gehören, aber dass unser Leben auch mehr immer ihm ähnelt, dass er in unserem Leben Gestalt annehmen kann, das ist heilig und dass wir in der Lage sind, seinen Willen zu tun. Und das geht auch nur, wenn wir uns durch sein Licht zurechtbringen lassen. Und dann noch ein letztes, noch mal ein Blick. Es war ja eigentlich von der Geburt Johannes des Täufers die Rede, der vom Vater Zacharias in diesem Lobgesang nur ein wenig gezeigt wird. Zacharias lobt Gott für den kommenden Retter, für Jesus. Er lobt Gott über seine Treue im Hinblick auf die Vergangenheit, dass er Wort hält, Abraham gegenüber und den Propheten gegenüber. Aber sein Sohn, über das wird gesagt, du Kind wirst der Bote sein, der vor ihm weggeht. Johannes der Täufer hat gesagt, ich bin nicht würdig, dass ich auch nur ihm die Sandalen zumache. Also er hat sich auch dementsprechend wie sein Vater ausgedrückt und trotzdem spiegelt sich in dem Auftrag, den Johannes bekommen hat, der so am Rande dieses Lobpreises steht, spiegelt sich auch etwas ganz Wichtiges. Der Auftrag bahnt einen Weg unserem Gott, den er gerufen hat in die Wüste damals, der schon beim Propheten Jesaja im 40. Kapitel vorkommt. Dieser Aufruf gilt auch uns. Wir sollen als Menschen, denen das Licht zuteil geworden ist, Menschen, die sich haben erleuchten lassen, sollen wir auch den Weg unseres Gottes bahnen, indem wir Brücken bauen. Wir sind alle berufen dazu, Priester zu sein. Und Priester heißt Brückenbauer, indem wir Brücken zu Menschen bauen, zu Menschen, die vielleicht überhaupt keinen Zugang zu Gott haben, dass wir ihnen diesen Zugang ermöglichen durch Freundlichkeit, durch Liebe. Da denke ich auch, und wir haben heute Migrationssonntag, denke ich auch an unsere Flüchtlinge, dass wir auch ihnen durch unser Wesen, durch unsere Liebe auch ein Stück weit ein Nachdenken oder vielleicht sogar Geschmack machen können, unseren Gott kennenzulernen. Auch wenn das manchmal ganz lange dauert, dass da ein bisschen Vorurteile abgebaut werden und so weiter, aber dass wir auch ihnen einfach durch unser Wesen da ein Stück weit eine Brücke bauen. Und dass wir von daher Menschen sind, die für andere beten und auch beten, Brücken zu Gott bauen. Und insofern auch dieser Auftrag an das kleine Kind, das dort dem Zacharias und seiner Frau Elisabeth versprochen wird, bahnt einen Weg unseren Gott. Auch dieser Auftrag gilt uns. Diesen Auftrag werden wir aber nur erfüllen, wenn wir Gottes Licht, das Licht Jesu, in unser Herz lassen und uns von ihm korrigieren und mit neuem Leben beschenken lassen. Amen.